weiter. Und dann ist natürlich irgendwann ein kleines Problem ein großes Problem. Und das ist ja die Idee der Vorsorge. Vorsorge heißt ja nicht, dass du verhinderst das, was auftritt. Du findest es nur so rechtzeitig, dass du noch eine Chance hast, dagegen vorzugehen.
Der gefällt mir jetzt nicht, der Rotton. Und dann hat er mal mit seinem Handy so neben gegoogelt, wie so eine Entzündung aussehen könnte und hat dann den Rotton daneben gehalten. Und ich habe schon gewartet, dass es so ein Pantone-Fächer zieht und die verschiedenen Rottöne abgleicht.
Das ist ja, glaube ich, was auch viele Frauen nervt. Dieses, es ist dein Körper, es ist deine Gesundheit. Ich kümmere mich schon um meinen, ich kümmere mich um mein Haushalt, ich kümmere mich mehr um die Kinder und ja. Ich habe einen Job. Und jetzt soll ich mich noch darum kümmern, dass du zur Vorsorge gehst und den Termin dafür machen und dir noch eine Belohnung dafür geben. Ja, es ist so,
danke.
Husten, Schnupfen, Heiserkeit klingt ja erstmal gar nicht so dramatisch. Es sei denn, es hat einen Mann und dann grenzt es auch ein bisschen an Lebensgefahr. Im heutigen Talk von Mein Leben und ich spreche ich mit Katharina Render, Laura Krimmer und Dr. Wimmer heute über den Mythos Männergrippe. Und ich würde sagen, wir rollen mal direkt mit ein paar Mythen auf. Also ich habe uns ein kleines Spiel vorbereitet. Ich werde jetzt eine These in den Raum werfen und ihr könnt mal raten, ob es wahr ist oder nicht und du erhältst uns. Und zwar starten wir mit, Männer haben wirklich ein schwächeres Immunsystem als Frauen. Was denkt ihr? Realität oder Mythos?
Ich glaube, das stimmt, weil die nicht XX sind.
Muss so sein, sonst ist die Schwäche nicht zu erklären. Ja.
Es hängt tatsächlich mit dem Testosteron zusammen. Es stimmt. Jeder Mann hat natürlich auch unterschiedliche Testosteronlevel, aber das Testosteron schwächt eher ein bisschen das Immunsystem, also die körpereigenen Abwehrkräfte, während das Östrogen sie stärkt.
Okay, aber es müsste ja dann heißen, dass wenn die Männer älter werden und das Testosteron sinkt, dass die dann gesünder werden im Umkehrschluss.
Oder weniger anfällig.
Und dass Bodybuilder besonders oft krank werden.
Dafür kommen dann andere Dinge. Bodybuilder, die, also du meinst jetzt Leute, die sich dann Testosteron selber zuführen. Ja, das, ich glaube, da gibt es einfach nicht verlässliche Zahlen aus der Wissenschaft, weil da auch die Teilnahmebereitschaft an Studien sehr wahrscheinlich so hoch ist.
Ja. Vitamin C verhindert die Erkältung zuverlässig.
Ich glaube, das ist eine fette Lüge.
Ich glaube, es kann nicht schaden, aber verhindern würde ich jetzt auch nicht unterschreiben.
Also ja, Mythos.
Dein Buzzword war natürlich zuverlässig. Das wäre ein Heilversprechen. Das dürfen die sogar im Fernsehen nicht machen. Also es kann vorbeugen, es kann schützen. Vitamin C ist gut. Wir nehmen nur alle mehr als genug Vitamin C zu uns, weil das auch ein gutes Konservierungsmittel ist. Also deshalb selbst in Marmelade ist wahrscheinlich Vitamin C, um sie frisch zu halten. Also Vitamin C-Mangel haben wir in Deutschland eher nicht.
So, und jetzt die Frage, sterben Männer häufiger an Grippe als Frauen?
Meinst du echtes Ableben oder ja. Schauspieler?
Ja, ich merke schon, wo die Reise hingeht.
Ja, das ist eine empirische Studie, die ich seit 20 Jahren betreibe. Vermutlich ist es, da dürfen wir jetzt gar nicht lachen, weil wenn du so fragst, dann ist es vermutlich so, dass es tatsächlich häufiger so ist.
Also du gehst rein
mit... Ich würde sagen, stimmt.
Du?
Ich gehe jetzt einfach rein mit Nein, einfach nur um das Gegenteil zu sagen.
Einfach nur, weil ich gegen dich bin.
Das finde ich auch mal ganz schön, dass auch mal hier, dass es nicht immer nur heißt. Ja, also Männer bekommen 1,3 mal so häufig Grippe wie Frauen. Also sie bekommen sie häufiger und sie sterben auch häufiger dran. Erstmal, weil sie sowieso häufiger bekommen, aber auch wenn das bereinigt ist statistisch, sterben Männer häufiger an Grippe. Ja. Damit ist die Sendung vorbei.
Wollte ich gerade sagen, hoppala.
Das war der Trauma.
Wir kriegen jetzt die Kurve wieder zum Lästern.
Ich krieg sie.
Ich mach mir da in dieser Runde überhaupt gar keine Sorgen.
Erzähl mir doch mal direkt, wie war das, wenn die Männergrippe bei dir einzieht? Hast du da ein Paradebeispiel für mich?
Ja, also es geht nicht direkt um Grippe. Ich würde Männergrippe jetzt so umfassend auf andere Wehwehchen auch mal übersetzen. Also der sterbende Schwan, den hatte ich tatsächlich letztes Jahr intensiv zu Hause, als mein Mann sich den Fuß gebrochen hat.
Das ist doch schmerzhaft.
Ja, weil der Prozess, wie es passiert ist, war wahnsinnig komisch mit sehr schlimmen Auswirkungen für uns alle. Es war kurz vor Ferienstart. Ich habe den neuen Job hier angefangen und er hat gesagt, kein Problem, er macht die 3 Wochen Ferien, er nimmt sich frei, alles super. Ein Tag vor den Ferien war er beim Arzt und es wurde ein Meniskusproblemchen festgestellt. Der Arzt sagt, machen Sie bitte Sport, dann kommen Sie um eine OP rum. Und beim ersten Versuch, Sport zu machen, sind ihm die Hanteln auf den anderen Fuß gefallen und der Fuß ist gebrochen. Das heißt, ich hatte einen Mann, der auf Krücken beide Beine nicht funktionsfähig. Und dann begann das große Leiden. Das äußerte sich sehr interessant. Also er lag dann auf dem Sofa und musste dann bedient werden. Und dann hat er so einen Stapel an Literatur neben sich. Und ich weiß noch, wie er dann sagte so, oh, kannst du mal den Rotton checken? Also der gefällt mir jetzt nicht, der Rotton. Und dann hat er mal mit seinem Handy so neben gegoogelt, wie so eine Entzündung aussehen könnte und hat dann den Rotton daneben gehalten. Und ich habe schon gewartet, dass es so ein Pantone-Fächer zieht und die verschiedenen Rottöne abgleicht. Und hat dann dieses Foto von dem roten Fuß ungelogen an unsere ganzen Familien-Chatgruppen, an alle Menschen, die er kennt, geschickt, um zu sagen, welcher Rotton ist das? Und meine Anmerkung, dass das ja vielleicht viel Mitleid einbringt, aber wenig medizinische Erkenntnis, wurde dann, glaube ich, an Tag 2 mit einem Arztbesuch irgendwann mal abgelöst. Aber bis dahin war sehr viel Leiden und Mitleiden. Allerdings nicht für die, die wirklich gelitten hat. Das war nämlich ich, Vollzeitjob mit 3 Kindern dann zu Hause. Ja, das war sehr schön. Meine Kollegin hat mich an der Kaffeemaschine getröstet und meinte so, und ist es sehr schlimm? Und ich dachte so, ja, also er muss jetzt operiert werden. Sie so, nein, das meine ich nicht. Ja. Und ich so, oh ja, ja, ja. Ja, meine Mutter hat immer gesagt, wenn Männer Kinder gebären müssten, dann wäre die Menschheit ausgestorben. Und das habe ich sehr gefühlt in dem Moment. Ja.
Welcher Rotton war es denn jetzt?
Oh, wildrot.
Das wäre aus medizinischer Sicht besorgniserregend. Ja. Aber ich möchte nicht dazwischen gehen bei euch. Das scheint ja eine funktionierende Ehe zu sein.
Ja, trotz
jetzt wieder.
Wir gucken mal nach der Ausstrahlung.
Laura, wie ist das bei dir? Hast du Männergrippe-Anwärter gerade? Du hast ja 2 kleine Jungs zu Hause, ne?
Ich habe einen Männergrippe-Anwärter.
Und zwar?
Der größere. Mhm. Der kleinere nicht, aber der größere. Oi, 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 oi. Wie dramatisch er ist. So eine Stamme und er wirklich erzieht sein Bein so hinter sich her. In Italien, er ist hingefallen, ich war gerade am Wasser mit jemand anderem, auf einmal höre ich so Schreie, wie als würde ein Mensch gebären oder als würde ein Bein fehlen oder sowas. Und denken wir so, diese Stimmfarbe, die kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich gehe da mal hin. Und wirklich, er saß da, er ist ein bisschen hingefallen, das war wirklich nicht schlimm, sondern er sitzt da, schreit so laut, dass hier die Adern so raustreten und die Leute um ihn herum so... Und ich habe mir das angeschaut und war so, das ist eine Schürfwunde. Das ist jetzt wirklich nicht so schlimm, wir kriegen das hin. Ja, also er hat dann noch sehr lange sein Bein hinter sich gezogen und hat darüber gesprochen, dass er leider nicht gehen kann. So, ich sehe deine Blicke, es war tatsächlich nur eine Schürfwunde, es war nicht mehr als das.
Meine Blicke sprechen für Bewunderung eurer Herzlichkeit und Teilnahme gegenüber den männlichen Mitgliedern der Familie. Ja, aber ich finde das alles ganz toll.
Aber wir feiern auch die Auferstehung dann immer ganz fröhlich.
Natürlich.
Mit Applaus und...
Und mit Vorwürfen, was er die letzten 3 Wochen alles nicht gemacht hat und jetzt kann er aufholen.
Ja, so schön, einen Mann also, in der Runde zu haben.
Ich finde das auch total super.
Konnten sich ja dann 3 Tage im dunklen Zimmer abgeschirmt von den Kindern und anderen Bedürfnissen, konnten sie sich ja dann auf den großen Auftritt vorbereiten und dann sind ja auch alle wieder froh.
Aber ist das so, dass Männer empfindlicher sind oder sind sie vielleicht einfach, nennen wir es mal, kommunikativer?
Ich möchte jetzt an dieser Stelle, also ich bin ja kurz davor, einen Anwalt anzurufen, was ich jetzt sage bei den beiden. Also man muss ja mal einmal unterscheiden zwischen, was macht der Körper, was macht die Natur. Ich meine, wir haben ja alle Östrogene und Testosteron in uns drin. Und das ist ja nur ein Teil dessen, was in unserem Körper ist. Man muss auch mal so an die Stresshormone denken. Also wenn du jetzt 3 Wochen hart durcharbeitest, dann bist du infektanfälliger, als wenn ich 3 Wochen eine ruhige Zeit hatte. Ja, also es ist natürlich schon mehr drin als nur ein paar Hormone. Ich finde ganz spannend, aber wie wir so aufwachsen und was wir so mitbekommen an Bildern, Selbstbildern, Fremdbildern. Also wie sieht sich auch ein Mann heute teilweise noch in den Idealen? Wie sieht sich eine Frau? Das kann man immer sagen, ja, das ist ja alles veraltet. Da gibt es aber doch viele spannende Ansätze, wo man sagt, das kommt ja schon irgendwo her. Und dein Sohn hätte sehr wahrscheinlich gar nicht so geschrien, wenn er nicht gewusst hätte, dass du in Schreiweite bist. Das finde ich immer spannend bei Kindern zu sehen, wenn die dann hinfallen und merken, es hat gar keiner gesehen, dann geht's auf einmal. Aber wenn natürlich die Mama in der Reichweite ist, dann braucht es auch die Mama. Also das ist schon, ist natürlich auch immer sehr abhängig von dem, was gerade passiert.
Mhm. Ich habe ein paar Beispiele aus der Community mitgebracht.
Oh, schön. Noch mehr Beispiele.
Ich würde sagen, jeder darf sich mal einschnappen und vorlesen.
Ja, ich möchte ungern anfangen.
Ich glaube, ich kann anfangen will.
Ja, bitte.
Ich fange an. Mein Mann und ich bereiten gerade alles für das anstehende Raclette-Essen vor, als er plötzlich schrie wie am Spieß. Das ist nicht witzig. Er hatte sich in den Finger geschnitten. Ich war total panisch, denn ihm wurde auch noch schwindelig und er rief nur, ich soll schnell Verbandszeug holen und vielleicht sollten wir besser direkt ins Krankenhaus fahren. Nachdem ich ihn dann verarztet hatte, stellte ich überglücklich fest, dass der Finger noch dran ist, der Schnitt nicht tief und die Blutung bereits gestoppt hat.
Ja, du liest das vor wie aus der Weihnachtsgeschichte. Das ist doch schön. Viele junge, vor allem junge und vor allem auch sportliche Männer kippen gerade beim Blutabnehmen auch um. Die haben, da müsst ihr nochmal gucken, was da die Studien sind, aber also wirklich aus meiner Zeit als Arzt weiß ich, dass ich bei Männern, egal ob es eine Impfung war oder Blutabnehmen oder eine Kleinigkeit, habe ich immer gesagt, hinsetzen, am besten hinlegen. Weil die wirklich einfach vasovagal, also die reagieren körperlich, das können sie auch gar nicht bewusstseinsnah steuern, sondern die sehen dieses Blut und die werden kreidebleich und kippen dir um. Das ist vielleicht ein ganz uralter Reflex, den wir eben noch haben aus der Urzeit und der ein bisschen fehlgesteuert ist. Aber es ist natürlich toll, auch da, dass die Frau das Leben des Mannes retten konnte. Ist doch schön.
Aber da muss ich die Männer in Schutz nehmen tatsächlich, weil ich gehe regelmäßig zum Blutspenden und ich sitze jedes Mal da und heule. Also da fühle ich sehr, sehr mit.
Also bei mir ist auch so, mein eigenes Blut, ich finde es richtig eklig, wenn Blut von anderen, finde ich nicht schlimm.
Aber kippst du um? Also verlierst du das Bewusstsein?
Nee, aber ich muss richtig wegschauen und mir sagen, das ist nur ein Pieks, das ist ja echt nicht schlimm.
Ja,
das
ist nur ich wirklich gestandene, sportliche, große Männer, die dann immer wieder umgekippt sind. Und das, weil ich da, also ich würde jeden hinsetzen, wenn ich Blut abnehme oder Spritz oder so, man muss ja nicht im Stehen, so rein damit. Aber irgendwie hatte ich dann auch schon so ein Gefühl, so irgendwann kriegst du ja so einen Riecher. Bei gewissen jungen Männern habe ich gesagt, nee, mein Freund, du legst dich hin. Und das war oft dann auch sogar ganz gut.
Magst du die nächste vorlesen?
Mein Mann hat Grippe, möchte vor dem Arztbesuch unbedingt noch duschen gehen. Nachdem er aus der Dusche kommt, liegt er auf unserem Badezimmerteppich und ruft um Hilfe. Er sei so schwach, dass er nicht mehr aufstehen könne. Nachdem ich ihn fragte, ob ich einen Krankenwagen rufen soll, schafft er es plötzlich doch ganz schnell zum Auto.
Okay.
Da ist ganz viel drin.
Da ist ganz viel drin. Was hörst du daraus?
Auch ich habe ja gerade schon so ein bisschen gesagt, so wie die Funktion. Ja? Also Männer sind sehr funktional. Das heißt, Männer definieren sich oft, also das gilt nicht für alle, aber grundsätzlich leben wir nach wie vor in einer Art von Leistungsgesellschaft und Männer definieren sich sehr stark über Leistung, auch körperliche Leistung, was kann ich? Und da sie das gar nicht kennen, dass mal die Leistung weg ist, wie bei einer Frau, die zum Beispiel alleine durch die Regelblutung und ne, jeden Monat weiß, ein paar Tage sind nicht so wie die anderen und ich ziehe da durch, ich weiß, was ich machen kann. Bei Männern, die kennen das nicht. So, das heißt, bei denen ist ein kleiner Leistungsabfall, wird oft sogar stärker dann wahrgenommen, psychologisch und als viel schlimmer wahrgenommen, weil sie das nicht kennen. Und wenn Leute sagen, das ist ja alles Quatsch, gebe ich immer das Beispiel, nimm mal 13-, 14-jährige Teenager, ein Mädchen und ein Jungen. Das Mädchen wird schon viel weiter sein, was Körperwahrnehmung angeht, was Schmerz angeht, wie sie da durchkommt, weil sie eben die Regelblutungserscheinung schon hat, als ein 14-jähriger Junge. Ja, wenn der sich mal einen Arm bricht, geht er vielleicht zum Arzt. Sie war vielleicht auch schon beim Frauenarzt und so weiter. Also Frauen werden viel früher durch eben die Biologie rangeführt an, wie funktioniert mein Körper, wie funktioniert er nicht, wie schaffe ich es dann trotzdem, was kann ich selber tun? Das kennen Männer teilweise gar nicht. Und wenn ihnen dann sowas widerfährt, fallen sie da quasi aus allen Wolken, weil sie unvorbereiteter sind. Und das finde ich, über viele Erklärungsversuche kann man ja lächeln, das finde ich aber, macht irgendwie auch schon Sinn.
Mhm. Ja.
Na, ich kann ja gar nicht lesen.
Du kannst nicht lesen? Soll ich das für dich übernehmen?
Ich kann nur in der Medizin sagen, man muss nur kreuzen können. Das ist alles Multiple Choice. In der Tat, mein Mann und ich hatten 2022 erstmals Corona, uns beiden ging es echt beschissen. Ich zitiere das jetzt einfach. Ich stehe am Herd und koche für uns Hühnersuppe. Er liegt auf dem Sofa und ruft mit schwacher Stimme, Hase, hilf mir. Ich gehe zu ihm und er deutet mit letzter Kraft auf die Fernbedienung, die ungelogen 20 Zentimeter von ihm entfernt lag. Das schmiere ich ihm aber auch bis heute aufs Brot. Ja.
Jetzt bin ich auf die medizinische Erklärung gespannt.
Was ich gerade schon gesagt hatte, mit dem, dass Männer das anders wahrnehmen, da gibt es noch eine weitere Erklärung, die darum geht, wie kommunizieren Menschen denn eigentlich? Und es ist, ich will nicht immer in das Schwarz und Weiß, das klingt manchmal auch so ein bisschen schofi, aber Frauen haben in der Tendenz ein größeres Talent zu kommunizieren. Ja? Auch über ihr Befinden, über ihre Gefühle etc. Männern, das ist wohl auch gelernt, eher nicht. Ja? So ein bisschen auch von früher noch und ich behalte das bei mir und ich will nicht schwach wirken. Wenn dann eben ein Funktionsverlust da ist oder wenn sie sich schlecht fühlen, dann gibt es Wissenschaftler, die sagen, sie kommunizieren dann gar nicht so übermäßig viel, sondern einfach ein bisschen mehr. Das ist jetzt natürlich mit der Fernbedienung ein extremes Beispiel. Aber dann sagen sie auf einmal ein bisschen was, ne? Und das ist für das ganze Umfeld in der Familie alle so ungewohnt, dass sie sagen, sag mal, Manfred, geht's dir denn gut oder was? Du gesagt, was hast du? Wir hören sonst nie, dass es dem Mann schlecht geht. Und auf einmal sagt er, nee, ich kann das nicht. Dann ist so ein, ich kann das nicht, weil der das noch nie gesagt hat, natürlich sozusagen viel intensiver, als wenn eine Frau sagt, pass mal auf, ihr macht jetzt mal alle euren Kram. Mama hat heute mal, macht mal Hauch weniger. Ja, das ist dann irgendwie so, okay, ja, weil es schon mal kommuniziert wurde. Ja, das kennen wir schon, klingt schon wieder so negativ. Aber Frauen können halt das Umfeld auch besser steuern, gemäß ihren Kräften. Ja, und das, wie gesagt, gilt nicht für alle, aber es ist eine ganz gute Erklärung.
Und wo wir gerade dabei sind, also wie geht ihr denn damit um, wenn die Männergrippe bei euch einzieht? Also ich meine, einsperren ist ja keine Option anscheinend. Was macht ihr dann?
Möchten ja eigentlich selbst eingesperrt werden. Also sie wollen ja dann so wenig wie möglich. Also sie können nicht, wollen natürlich, aber sie können es einfach nicht. Die möchten dann einfach im abgedunkelten Raum vor sich hin siechen. Hühnersuppe, Wärmflasche, ab und an ein Wasser.
Und ganz viel Netflix und Handyspiele.
Ah, nee, das ist nicht gut für die Fieberaugen. Und dann erweckt man sie irgendwann und dann freut man sich, dass sie wieder am Leben teilnehmen können. Und wenn wir das haben, also wenn ich Grippe habe, dann nehme ich 2 Ibus und dann geht's weiter. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, dann wirst du mal noch lauter antworten lassen, vielleicht aber dieses aushalten müssen oder Schmerzen ertragen müssen, ne, um jetzt mal meine Boshaftigkeit zurückzustellen, ist das denn überhaupt so erstrebenswert? Ne? Weil das ist ja das, was uns, und also unsere Generation, ich nehme dich jetzt mal mit rein in mein Alter, was uns so eingetrichtert wurde. Und wahrscheinlich sind ja Schmerzen irgendwie auch was, was dir zeigen, so Moment.
Also erstmal, dass Männer sich zurückziehen, das ist etwas, was, glaube ich, in vielen Partnerschaften für Konflikte sorgt, weil viele Frauen sagen, wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, mal einen Arm nehmen, Fußmassage, ne, damit ich irgendwie ein bisschen da durchkomme. Männer haben auch gerne die Tendenz zu sagen, ich ziehe mich zurück, ich will da für mich das aussitzen. Und das ist für manche Frauen richtig schwer, weil die sagen, ja, ich möchte mich doch kümmern und ich möchte für dich da sein. Und er sagt, geh mir aus der Sonne, ich möchte da mein Ding haben. Da hilft reden und kommunizieren, ja, wie geht's denn einem und was tut einem denn gut? Da fängt's ja schon an mit diesem Aushalten, dass wir total verlernt haben zu sagen, was tut mir denn gut? Weil wenn er dir wirklich sagen würde, weißt du was, das Beste für mich ist dann 2 Tage abgedunkelter Raum und mir tut das dann einfach wirklich gut, dann verstehst du das ja auch. Aber dieses das einfach machen und dann willst du was tun und dann sagt er, hey, jetzt geh weg. Und so entstehen ja Konflikte, wenn man eben nicht drüber spricht, was ist eigentlich für wen da. Und dieses Aushalten, das ist, also ich würde sogar sagen, bei unserer Generation nicht ganz so schlimm wie bei den Eltern. Die haben ja richtig aushalten gelernt. Also muss man nur fragen, wie sie früher zur Schule gekommen sind. Das müssen ja 800 Kilometer durch den Schnee gewesen sein, jeden Tag zu Fuß, ohne Schuhe. Mhm. Ja. So, also, aber die haben wirklich aushalten gelernt. Also meine Mutter, die ist auf einem kleinen Bauernhof groß geworden, wie ganz Millionen anderer Kinder auch. Wenn die erzählt von ihrer Kindheit, da denkst du natürlich, ich habe ja gar nichts erlebt, ja, also und gar nichts aushalten müssen. Und die ist auch heute noch so, die ist einfach tough. Und diese Menschen kommen natürlich auch relativ weit, aber es hat halt oft auch einen Preis, den du da zahlst. Und das ist eben bis hin zu, ich halte mal aus, ich lasse das nicht vom Arzt abklären, weil ich halte das ja durch und das geht schon irgendwie wieder weg oder ich verdränge das. Tja, und dann ist natürlich irgendwann ein kleines Problem, ein großes Problem. Und das ist ja die Idee der Vorsorge. Vorsorge heißt ja nicht, dass du verhinderst das, was auftritt. Du findest es nur so rechtzeitig, dass du noch eine Chance hast, dagegen vorzugehen. Und ich habe in der Notaufnahme Männer erlebt, die hatten so ausgeprägte Krebserkrankungen, dass deswegen der Körper gewisse Dinge nicht mehr konnte. Und dann machst du da nachts um 3 Uhr die Diagnose eines unheilbar massiv ausgeweiteten Darmkrebses. Weil der erst kam, als er nicht mehr zur Toilette gehen konnte. Mhm. Und das ist natürlich das Aushalten, wo man sagen muss, das kostet nicht nur Lebensqualität, sondern vielleicht sogar das eigene Leben.
Und hast du eine Idee, was man diesen Menschen mitgeben kann, eher früher zur Vorsorge zu gehen?
Also die Theorie in der Medizin, und das mache ich ja sehr gerne auch über meine Videos und meine sozialen Kanäle, ist dieses, man nennt das auf Englisch Nudging, also so dieses Anditschen. Ne? Das ganz oft schreiben mir auch Leute und sagen, ja, ich habe das und das Problem und so, und können Sie mal sagen, und dann sage ich, das darf ich online nicht und das möchte ich auch nicht. Ich bin ja nur mit meinem lesenden Sinn da und nicht mit allen Sinnen. Wäre eine gute Idee, damit mal zum Arzt zu gehen. Ah ja, mach das mal. Also das reicht manchmal schon, dass jemand dir sagt, komm, damit gehen wir mal zum Arzt, oder dass die Frau, ist ein bisschen übergriffig, aber dann sagt, ich habe jetzt einen Termin gemacht, wir gehen dahin und danach gehen wir lecker essen, auch irgendwie als Belohnung oder sowas. Das ist halt besser, als jeden Morgen am Frühstückstisch zu sagen, ja, warst du bei der Vorsorge, geh doch mal zur Vorsorge. Ich meine, wir alle wissen, wie Menschen ticken, gerade unsere Partnerinnen und Partner, und dann darf man das auch mal ein bisschen elegant einbauen mit einer Belohnung oder sagen, ich drück da mal ein bisschen, oder dem Freund sagen, du geht doch mal zusammen zu so einer Männervorsorge. Wir Frauen wollen euch gerne noch ein bisschen um uns rum haben. Aber wie gesagt, Frauen und Männer sind gerade in Deutschland sehr stark im Aushalten, und dann ist es oft leider ein bisschen zu lange ausgehalten.
Mhm. Wolltest du noch erzählen, wie es bei dir ist, wenn du krank bist?
Ist nie krank.
Ich bin wirklich sehr selten krank.
Ja, bitte.
Weil ich nämlich, wenn ich merke, dass ich krank werde, mich dann schon sage, mir geht's nicht so gut, ich lege mich jetzt mal hin für 3 Tage, alle meine Termine absage, nicht die Arbeit, aber meine Termine, und wirklich ruhig mache, weil ich alleinerziehend mit 2 Kindern bin. Ist ja schön, wenn ich krank bin. Die Kinder sind immer noch da. Deswegen achte ich da wirklich sehr drauf, nicht krank zu werden. Und das klappt auch seit wirklich Jahren richtig gut. Mhm. Und ich verstehe aber, wenn er krank ist, also ich hatte einen Partner, der war chronisch krank, und da habe ich das wirklich auch gelernt, wenn jemand seine Ruhe haben will, und jeder ruht sich anders aus. Und bei den einen ist es halt wirklich, ich will einfach nur meine Ruhe, dann war es okay. Dann will ich jetzt mal weg. So, hier, die Suppe ist gekocht. Und ich bin jetzt mal weg, und du bist jetzt sowieso 4 Tage nur im Bett. Das war dann auch okay für mich. Ich konnte ja nichts machen. Sondern ich habe mich dann auch tatsächlich nicht so verantwortlich gefühlt. Das klingt jetzt gemein.
Nee, das ist wichtig. Menschen mit chronischen Erkrankungen.
Genau, was du brauchst. Und ich, ja, das ist nicht meine Verantwortung. Ja. Meine Verantwortung sind die Kinder, und jetzt in dem Bereich, und die nehme ich jetzt raus und wir gehen los. So, und das fällt mir zum Beispiel dann auch da schwer, wenn ich höre, so, ja, sag ihm, mach den Arzttermin für ihn, mach das, wo ich mir auch denke, aber das ist doch nicht meine Verantwortung. Klar, wir sind in einer Partnerschaft, aber das ist ja, glaube ich, was auch viele Frauen nervt, dieses, es ist dein Körper, es ist deine Gesundheit, ich kümmere mich schon um meinen, ich kümmere mich um mein Haushalt, ich kümmere mich mehr um die Kinder, und ich habe einen Job. Und jetzt soll ich mich noch darum kümmern, dass du zur Vorsorge gehst und den Termin dafür machen und dir noch eine Belohnung dafür geben. Ja,
Es ist danke. Ist auch nicht doll, ist auch nicht
vor allem,
schöner,
wenn du krank bist. Also er macht ja nicht einen Vorsorgetermin für mich aus. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mir schon beim Zuhören denke, so, das finde ich ein bisschen ungleich.
Genau, und da stellen sich vielen Frauen die Nackenhaare auf. Das Problem ist nur, wenn man es ganz pragmatisch aus der Medizin sieht, wenn die es nicht machen, macht er es nicht. Und dann ist das Problem irgendwann da. Und das ist also schwarz-weiß, willst du ein Problem verhindern oder nicht? Und wenn du sagst, ja, will ich, bin ich dafür bereit, das alles zu machen. Klar, viele Frauen, das ist nach wie vor so, sind die Familiengesundheitsministerin zu Hause, kümmern sich um alles. Über Care-Arbeit und Pflege brauchen wir gar nicht sprechen. Über 80% wird von Frauen durchgeführt. Und viele Männer sagen dann, ja, ich bringe die Kinder ja auch mal ins Bett. Ja, das ist nicht das Gleiche. Das ist einfach auch wirklich schwer. Nur das Ergebnis, wenn du ganz nüchtern nur aufs Ergebnis guckst, Vorsorgetermin wurde wahrgenommen und gemacht oder nicht, dann ist es halt eben, dann kannst du sagen, ja, wieso muss ich das machen? Das ist ja eigentlich nicht meine Verantwortung. Alles richtig, aber dann hat die Vorsorge halt auch nicht stattgefunden. Viele Männer kommen davon alleine nicht drauf und schaffen es nicht, über den Schatten zu springen. Und dann kommt psychologisch das Problem, dass, wenn dann mal ein Problem kommt, oft die Angst, gerade vor Krebs, ist so groß, dass dann er verdrängt wird und dann erst recht nicht gegangen wird. Das heißt, da wird nicht nur die Vorsorge verpasst, da wird auch noch, wenn das Problem schon da ist, nicht hingegangen. Und dann, wenn die Pudelmütze nicht mehr über den Tumor passt, dann geht's dann irgendwann mal zum Arzt.
Ja, wir erleben das auch ganz viel bei den Gipfeln, die wir machen, wo Menschen anrufen können, dass er anruft und sagt, ich habe Prostatakrebs. Dann stellt er als eine Frage mit so, welchen Typ oder sowas. Und dann er so, Bertha, kommst du bitte mal? Ja. Und das zieht sich dann so durch.
Genau, aber du kannst natürlich sagen, Frauen sollten das nicht machen müssen. Und man kann auch sagen, Frauen machen das jetzt mal einfach nicht, das sollen die Männer lernen. Ja, dann wird es aber statistisch durchschlagen, dass noch mehr Männer an solchen Erkrankungen sterben, weil sie es einfach, so ganz genau weiß man es auch nicht, warum Männer das so gar nicht machen. Also es ist ja wirklich, wirklich erstaunlich, ob das wirklich nur daran liegt, dass Frauen früher mit Arztterminen, die ja dann auch nicht schlimm sind, weil sie nicht über eine Krankheit kommen, sondern wir gehen mal zurück zu den Jugendlichen oder jungen Menschen. 18-jährige Frau, 18-jähriger Mann. Eine 18-jährige Frau war schon mehrmals wahrscheinlich beim Gynäkologen oder der Gynäkologin, weiß, dass sie da hingehen kann, es wird gecheckt, geht mit einem guten Gefühl raus, weil es ja oft nicht heißt, ja krank und alles, sondern nee, also in Ordnung. Ja. Das hat der 18-Jährige bis dahin gar nicht erlebt. Der kennt den Arzt eigentlich nur, wenn es ganz schlimm ist, weil wirklich ein Knochen gebrochen oder irgendeine schwere Erkrankung. Der versteht gar nicht, dass ein Mediziner auch ein Partner sein kann, der mir sagt, ist alles in Ordnung. Und ich meine, ich wurde ja noch gemustert für die Bundeswehr. Da standst du da mit den anderen Männern noch im wahrsten Sinne des Wortes Reih und Glied und dann wurde da der Hoden angehoben und husten und du auch denkst, ey, das ist mittelalterlich. Damit schaffst du es auch, dass die Männer erst recht nicht jemals wieder zum Arzt gehen.
Aber da habe ich mal direkt eine Frage. Also es ist ja nicht immer so, dass in jedem Haushalt Mann und Frau leben. Was ist denn dann in einem reinen Männerhaushalt?
Deswegen habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es gibt Männer und es gibt Frauen, biologisch. Hundertprozentig gibt es Männer, die in vielerlei Hinsicht, wie sie sich kümmern und was sie machen, mehr dem, was ich gerade als Frauenbild beschrieben habe, entsprechen und andersrum auch Frauen in diesen Attributen, die ich gerade Männern zugeschrieben habe, sind. Also das ist ja nicht schwarz und weiß. Deswegen sind auch diese ganzen Studien so schwierig. Dann werden da ein paar hundert Leute untersucht, wo du denkst, ja, das sind jetzt ein paar hundert Menschen. Und dann wird das alles runtergebrochen auf Östrogen und Testosteron. Wäre ja schön, wenn Medizin so leicht wäre. Wir haben ja zigtausend andere Botenstoffe in einer besonderen Verbindung. Dann hat ja unsere Psyche hat einen Einfluss darauf, wie das Immunsystem reagiert. Also es hängt ja alles zusammen. Unser Mikrobiom, wenn ich jetzt die ganze Zeit Fastfood gegessen habe. Also das hat alles einen Einfluss darauf, wie infektanfällig ich bin. Und dann zu sagen, ja, haha, das hängt ja so an Testosteron und Östrogen, ist halt ein bisschen simpel. Trotzdem sieht man eben so in den groben Gruppen sieht man die Unterschiede. Was ich aus dem Freundeskreis bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen sehe, ist, dass es gerade bei Männern, dass da schon auch eine Rollenverteilung auch ist. Also dass der eine sich ein bisschen mehr kümmert, der andere macht ein bisschen mehr das und dann in anderen Bereichen andersrum. Idealerweise wäre es natürlich so, dass man immer weiß, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut und was kann mein Partner, meine Partnerin andersrum und das macht ja eine Partnerschaft auch aus.
Mhm. Ich habe noch eine Frage, wenn du diese ganzen Geschichten jetzt hörst, ne? Also wir wollen ja in diesem Gespräch heute ja nicht Männer bash, ein bisschen vielleicht schon, aber...
Ein bisschen können wir schon ab.
Wie ist das jetzt für dich rein aus der Männerperspektive, diese Geschichten so zu hören? Siehst du dich da irgendwo vielleicht auch wieder?
Also ich bin der typische, ich ziehe mich zurück, Mann. Und das weiß die Familie auch. Ich versuche schon auch immer lange durchzuhalten, wenn ich irgendwie was habe. Aber wenn es mich dann auch so richtig erwischt, dann sage ich auch Tür zu oder zieh am besten irgendwo in ein Gästezimmer oder so oder irgendwo, wo ich dann auch den anderen nicht auf den Keks gehe und versuche dann aber auch möglichst schnell wieder gesund zu werden. Ich bin ja mit meine Mutter war alleinerziehend, zwei Geschwister und meine Mutter, ich kenne halt kein Männerrollenbild von zu Hause. Ich bin meiner Mutter in vielen sehr ähnlich, deswegen bin ich glaube ich in vielen Dingen da eher wie meine Mutter. Und vielleicht deswegen auch anders. Und aushalten habe ich auch als Kind schon früh lernen müssen. Und deswegen wird da auch vieles sozusagen so ausgehalten. Oder komischerweise ist das dann auch so, dass ich das Gefühl habe, ich werde dann auch gerne krank, entweder im Urlaub oder am Wochenenden. Da gibt es auch Studien dazu. Weil dann ne, der Körper auch merkt, okay, jetzt habe ich die Luft dafür. Guck mal, so ein Dreh, den kannst du ja nicht einfach absagen, weil du sagst, bist jetzt krank. Und wenn du wirklich so große Projekte hast, dann fällt danach entweder der Stress so ab, dass du danach krank wirst, der Körper hat dann noch durchgezogen, dann ist aber auch gut die Ruhe danach, um zu regenerieren, entweder krank oder einfach so, idealerweise so, oder halt in anderen Lücken. Aber ich finde das auch alles ist doch menschlich. Also wo viele Menschen sind, da menschelt's.
Und ein bisschen lustig.
Ich finde das auch nett. Ich finde auch hier mit dem Hase.
Hase, hilf mir.
Ich meine, ich sehe das richtig vor Augen, wenn es dann heißt, mein Mann und ich hatte Corona und ich stehe am Herd und koche und er sagt, Hase, hilf mir. Ich finde das irgendwie, ist doch schön zu lesen, dass da zwei zusammen sind und dass sie sich auch hinsetzt und das so beschreibt und sie schmiert ihm das immer noch aufs Brot. Ich habe richtig vor Augen, wie das irgendwie eine herzige Beziehung ist. Mhm. Also ich freue mich über sowas. Menschen sind menschlich. Mhm. So, ist nicht alles perfekt.
Du hast es gerade schon einmal kurz angesprochen, eben sich auch gesund halten. Also ich frage das jetzt im Hinblick, weil wir kommen ja gerade auch in die ungemütliche Jahreszeit. Hast du Tipps, wie man sich gesund halten kann? Also ich habe jetzt ja schon herausgefunden, bei Männergrippe am besten einfach Single bleiben, aber wenn wir jetzt auf andere
also in dem Fall könntest du deine psychische Belastung durchaus reduzieren, wenn du nicht in dem Haushalt mit Katharina lebst als Mann.
Tipp 1, okay. Ja,
ich wollte noch mal mit deinem Mann geben, ich mache mal eine Selbsthilfegruppe.
Ich bräuchte noch die Nummer von deiner Frau.
Was wie kann ich mich schützen? Wie kann ich gesund
ganz,
bleiben?
Ganz, ganz einfach. Das ist Bewegung, gute Ernährung und mit dem Stress haushalten. Das sind die Dinge, damit läuft es schon mal. Ich habe mir angewöhnt, ich bin jetzt eine halbe Stunde hierher zu Fuß gelaufen, das heißt ein bisschen früher los, nimmt schon mal Stress raus. Bisschen Sonne bekommen, super fürs Vitamin D. Bewegung für den Körper, perfekt zum Stressabbau, für die Darmmotilität. Wir haben halt verlernt, das zu tun, was uns gut tut. Und wenn du dann merkst, dann kam ich hier unten an, wir haben uns vor dem Eingang getroffen, ich stand da noch eben in der Sonne, weil ich ein bisschen zu früh war. Du, das ist ein ganz anderer Tag, als wenn ich dann noch schnell mir da ein Schokocroissant reinpfeife und irgendwie einen fetten Cappuccino in irgendein Taxi hüpfe, zu spät ankomme, hier gehetzt ankomme. Wir haben es ja selber in der Hand. Klar, mit Kindern und Familie, Pflege, Job ist das oft nicht möglich, aber man kann es trotzdem schaffen, dann kleine Fenster zu schaffen, dass du zumindest durchatmen kannst. Und da habe ich immer das, wenn Leute sagen, verstehe nicht, guck mal, die Robbe, ja, nehmen wir mal so eine kleine Robbe, die ist da irgendwo am Nordpol unterm Eis und die taucht da rum, die kann ja unter Wasser nicht atmen, die muss ja irgendwann atmen. So, wann sucht die so ein Luftloch? Ja, nicht, wenn die und da blau angelaufen ist, die weiß ja, wo das ist und die weiß, wann sie da hin muss und die schwimmt sogar noch ein bisschen rechtzeitig hin, um zu gucken, ist dann ein Eisbär, der mich im Zweifel da dann weghascht, dann weiß sie noch, wo ein Ersatzloch ist. Mach's wie die Robbe, sei ein bisschen schlau, mach dein Ding, ja, aber weiß, wann du durchatmen kannst. Und das haben viele Menschen total verloren und dann durch Social Media, ich meine, die meisten Männer, da gibt's ja Studien, sitzen alle auf dem Pott mit einem Handy in der Hand und sind dann noch online. Und wenn wir mal eine halbe Stunde Zeit haben, anstatt wirklich hinzulegen und wirklich einmal durchzuschnaufen, versuchen wir mitzuhalten und sind online. Auch auf bild.de.
Aber da ist okay. Ja, ja. Da wird man gesund.
Ich bin da auch. Ich merke das ja auch bei den Kindern, dieses... Wenn du merkst, also bei dir selber und bei deinen Liebsten, um die du dich einfach kümmerst, seien das jetzt Kinder oder Partner oder Partnerin, wer auch immer, dass wenn die Augen so ein bisschen glasig werden, wenn die Stimmung so ein bisschen runtergeht, wenn die Witze irgendwie jetzt echt nicht mehr so witzig sind, weil die einfach nicht so viel Lebensfreude in sich haben, das ist der Moment, in dem du sagst, weißt du was, jetzt setzen wir uns auf dem Balkon, vor dem Fernseher, in den Garten oder einfach ins Bett mit einer Wärmeflasche, mit dem schönen Weihnachtstees, die noch da sind, die so Gemütlichkeit ausstrahlen und versuchen das jetzt schon auszukurieren, bevor wir jetzt, also jetzt gehst du noch in die Kita, weil das ist nur 37,5, mein Schatzi. Und auch bei uns selber. So, das ist der Moment für Homeoffice, wenn man das denn kann. Und sonst Krankschreibung.
So, wie schaffe ich jetzt wieder ein persönliches Bild von mir zu bekommen? Du hast es gerade hinbekommen.
Nee,
schick mal, ich schicke auf jeden Fall meinen Mann jetzt mal zur Vorsorge, weil dann habe ich noch viele Männergrippe-Momente, die ich mit ihm teilen kann in den nächsten Jahren.
Ich finde das schön, wie du das so drehst, dass es dann am Ende, genau. Ich will nicht von Schuld sprechen.
Aber schon.
Aber auch alleine, durchaus. Alleine auch so drüber zu lachen, das tut so gut. Viele Menschen haben gar keinen mehr, mit dem sie über sowas sprechen können. Was meinst du, wie gut diese Zettelchen, ja? Das ist jeder Zettel ist eine Nachricht, wo eine Frau, ein Mann das mal teilen konnten. Da müssen wir wieder hinkommen, anderen Menschen zuhören, dass du sagst, Mensch, zu Hause mit den Kindern alleinerziehend ist auch viel Arbeit. Wer hört dir denn heute noch zu, wenn du deine Mutter zu Hause pflegst? Das ist für Leute so belastend und dann haben die auch Angst, dass es ihnen selber widerfahren kann. Da setzt sich kein Kollege mit dir hin und hört dir mal wirklich zu. Das passiert halt nicht mehr. Und deswegen haben wir zum Beispiel die Regel, 5 Minuten am Tag dürfen wir darüber schimpfen, was in Deutschland alles überhaupt nicht gut läuft. Und dann ist auch gut. Das ist wie so ein Saunagang. Ja, und dann ist auch die Zeit vorbei. Wir stoppen jetzt nicht die Zeit, aber hast ja ein Gefühl, dass es also jetzt ist gut. Das immer wieder merken, sich nicht mitreißen zu lassen, sondern zu sagen, das ist ein gemeinsamer Moment. Wir haben zum Beispiel auch ein bisschen verlernt, bei uns zu Hause mal wieder richtig schön zusammen am Esstisch zu essen, weil immer was war und dann musste ich noch ins Telefon, meine Frau ins Telefon, dann war noch ein Termin, da kam der eine zu spät, das Kind war noch irgendwie dann noch eben eine Folge gucken. Da haben wir jetzt ganz bewusst gesagt, nee, wir wollen wieder an den Tisch und auch nochmal gucken, wieder gesünder essen. Das sind ja keine Riesenschritte, kleine Schritte. Bisschen mehr bewegen, Spaziergänge abends wieder zusammen machen, das tut gut. Ja.
Das hast du sehr gut zusammengefasst. Vor allen Dingen den Punkt, man muss wieder lernen, sich zuzuhören. Ich hoffe, dass wir das mit diesem Talk ein Stück weit vorangetrieben haben. Wir haben also gelernt, Männergrippe, ja, ist keine offizielle Diagnose, aber auch nicht so richtig ein Mythos. Männer können anscheinend wirklich anders auf Infekte reagieren und vielleicht auch einfach ein bisschen lauter. Humor hilft beim Aushalten und Fachwissen beim Verstehen. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, beides, von beiden ein bisschen was zu haben. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart, dass du heute hier warst. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön mit euch, ja. Ich fühle mich viel besser.
Ich mich auch.
Ich freue mich jetzt, dass du so eine nette Frau zu Hause hast.
Auf die freue ich mich sehr.
Und somit bedanke ich mich für eine neue Folge von Mein Leben und ich und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Richtig schön.
Tobi, ich liebe dich wirklich.